Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 25, Aufnahme am 10.11.2022. Philipp, wie geht's dir?
Gut geht's mir. Wir nehmen heute relativ spät auf, 9:30. Ich habe mir einen warmen Tee gemacht, das ist gemütlich. Deswegen freue ich mich jetzt auch, die halbe Stunde zusammen mit dir hier die Themen durchzugehen. Wie geht's dir? Wie war dein Tag?
Mir geht's gut. Genau, der Grund, warum wir ein bisschen später aufnehmen, ist, dass ich gerade von einer Dienstreise komme. Begonnen gestern Morgen in Ingolstadt und heute in Frankfurt beendet. Gestern Vormittag hatten wir einen schönen, spannenden Workshop im Rahmen unseres Projektes Halbpipe Bavaria Wasserstoffcluster Ingolstadt.
Wasserstoffcluster Ingolstadt, auch ganz witzig, weil das wird auch heute bei uns in Nachrichten reinkommen. Die können wir eigentlich jetzt vornehmen. Ein Kabinettsbeschluss vom 6.11. hat nämlich genau dieses Projekt wortwörtlich erwähnt. Da geht's um die Förderung des Wasserstoffs, zum einen der Wasserstoffinfrastruktur hier in Bayern und zum anderen zum Aufbau der heimischen Wasserstoffproduktion. Und das Volumen, das finanzielle, das hinterlegt wird, sind stattliche 250 Millionen Euro. Wie kam es dazu, dass genau das Projekt jetzt da genannt wurde?
Ja, das wissen wir auch nicht genau. Uns hat es gefreut. Es war ja eben nicht nur das Projekt, sondern auch das Projekt, von dem wir letztes Mal berichtet haben. Wir haben ja im Chemiedreieck Bayern, wo ein Schwerpunkt der chemischen Industrie und eine Raffinerie sitzt, letztes Mal vorgestellt. Wir haben einen Transformationspfad dort entwickelt und mit relativ großem Presseecho dann auch die Ergebnisse diskutiert und ja, den Bayerischen Energiebeirat gab es inzwischen auch. Das ist ja eine Institution hier in Bayern, wo viele, viele Experten und Akteure aus der Energiewirtschaft zusammenkommen unter dem Vorsitz vom Wirtschaftsminister Aiwanger. Und unter anderem wurde dort auch ausgiebig dieses Projekt vorgestellt mit der Forderung, wir müssen da in die Infrastrukturausbau rein, sonst kommt nicht rechtzeitig die Wasserstoffinfrastruktur, um diese großen Mengen dann hier nach Bayern zu bringen. Und wer weiß, vielleicht war ja das auch ein Grund, warum das jetzt in diesen Kabinettsbeschluss reingekommen ist. Also beide Projekte werden namentlich genannt.
Die Bayerische Landesregierung möchte jetzt also prüfen, ob sie in heimatnahen Energieunternehmen sich beteiligen, um diesen Leitungsausbau zu beschleunigen.
Genau, ganz interessant ist ja, dass da explizit Bayern Gas genannt wird. In der ganzen Diskussion, die wir hier ja führen, geht es ja eigentlich um die Netze, um die Fernnetze und die dann eventuell eben umgewidmet werden sollen in Wasserstoffnetze. Und das wäre in dem Fall in Bayern ja dann eher Bayern Netz und nicht Bayern Gas. Gut, Bayern Gas ist Gesellschafter auch bei der Bayern Netz und mal schauen, ob wirklich Bayern Gas gemeint war oder ob das nur ein bisschen unpräzise war. Aber letztendlich der Gedanke dahinter ist, dass geprüft wird, ob sich der Staat, das Land Bayern an solchen Unternehmen beteiligt, um dann letztendlich hier diesen Infrastrukturausbau loszutreten, in Auftrag zu geben, zu finanzieren.
Ganz genau, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sollen die Elektrolysekapazitäten hier in Bayern aufgebaut werden, also an verbrauchsstarken Orten, dass man dort direkt die Produktion ansiedelt, um dann regionale Kreisläufe oder eventuell auch Inselnetze mit Wasserstoff zu versorgen.
Genau, wird auch eine genaue Zahl genannt, 50 Elektrolyseure mit bis zu 5 Megawatt. Das Schöne ist, dass gesagt wird, auch in der Nähe oder von erneuerbaren Energien beziehungsweise der Ausbau der erneuerbaren Energien soll das mit gleichzeitig passieren. Thema Zusätzlichkeit hatten wir ja auch häufig schon, dass auch sichergestellt wird, dass hier wirklich grüner Wasserstoff entsteht. Für dieses Programm mit den Elektrolyseuren und den erneuerbaren Energien sind irgendwie 150 Millionen von den 250 vorgesehen und 100 Millionen soll wirklich in diese Wasserstoffpipelines fließen, wie es ja heißt. Wie es genau umgesetzt wird, wird sich wahrscheinlich dann auch die nächsten Tage noch rausstellen und genau auch ein großes Konzept soll nun erstmal entwickelt werden, wie die Zukunft hier genau aussehen kann.
Weitere 20 Millionen gehen auch noch in die Wasserstofftankstellenförderung, die ja aktuell schon läuft. Ich glaube, das soll jetzt noch aufgestockt werden. Gut, dann gehen wir weiter. Wir hatten in der letzten Folge schon angekündigt, dass der Abschlussbericht der Expertinnenkommission Gas und Wärme veröffentlicht wird. Der ist jetzt draußen.
Genau, der ist draußen, ist in dem Sinne schon fast wieder überholt, weil es ja jetzt inzwischen auch den Kabinettsbeschluss gibt, der aber sich sehr stark auf diesen Abschlussbericht stützt. An sich von dem, was wir vorgestellt haben bei der Gas- und Fernwärmepreisbremse, hat sich jetzt nicht wesentlich mehr getan. Es wurde noch mal ein bisschen präzisiert und man muss jetzt auch aufpassen. Ich meine, es wurde jetzt ja auch die letzten 2 Wochen hoch und runter diskutiert. Das Ganze ist ja jetzt auch noch nicht final. Es gibt einen Kabinettsbeschluss, aber es gibt eben noch kein Gesetz. Ja, die Reaktionen waren, sage ich mal, durchwachsen. Von der Richtung wird da zugestimmt. Allerdings in der Umsetzung, sagt man, wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Also gerade der BDW, der Verband der deutschen Energiewirtschaft, hat gesagt, das lässt sich so schnell nicht umstellen, insbesondere nicht zum 1. Januar, weil hier entsprechende IT-Systeme angepasst werden müssen. Das würde im Einzelfall vielleicht schon so schnell gehen. Problem ist, das ist dann ein Dienstleister, 2, 3 Dienstleister, die eigentlich die Branche bedienen und die können schlecht sofort bei allen gleichzeitig sein. Und auch heute in Frankfurt, wie gesagt, ich war ja heute in Frankfurt, hatte ich auch Gespräche noch mit Vertretern von beispielsweise BDI oder FEA, die auch gesagt haben, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, da sind noch intensive Gespräche, wie es dann nun final ausgestaltet wird.
Okay, wir reden über Entlastungen. Wie schaut es denn jetzt eigentlich aus auf den Märkten? Wie sehen denn die Preise aus? Hat sich da was getan?
Genau, das ist ja eigentlich der Klassiker, mit dem wir mal einsteigen. Wie sieht's bei den Preisen aus und wie sieht's bei der Versorgungssicherheit aus? Bei den Preisen hier auch nochmal der Link in den Shownotes zu unserer schönen Darstellung, wie sich die Preise entwickelt haben. Und es ist so, dass die jetzt nochmal deutlich zurückgegangen sind im Terminmarkt. Spotmarkt hat mir ja letztes Mal schon gesagt, da gibt's entsprechende Schwankungen. Aber im Terminmarkt ist es jetzt auch stark zurückgegangen. Also jetzt in den letzten 2 Wochen bei Strom von ja knapp 390 Euro auf knapp 330 Euro pro Megawattstunde. Das ist schon erheblich. Und bei Gas auch nochmal ein Rückgang bis auf 125 Euro pro Megawattstunde heute im Terminmarkt für eine Lieferung im Jahr 2023. Und wir haben ja hier öfter auch schon mal diese Bierdeckelrechnung gemacht, Preis multipliziert mit Jahresverbrauch, um diese Dimension aufzuzeigen. Das haben wir jetzt auch nochmal visualisiert, haben wir in den Shownotes verlinkt. Und da sieht man sehr schön, um welche Mengen es geht, dass wenn man einfach diese 500 TWh Stromverbrauch multipliziert mit dem aktuellen Terminmarktpreis, vergleicht mit den historischen Terminmarktpreisen und das gleiche bei Gas macht mit den 1000 TWh, die wir ungefähr Jahresverbrauch vor der Krise hatten, dann sieht man halt, dass es einfach so Pi mal Daumen, gute 150 Milliarden Euro extra sind beim Strom und um gute 100 Milliarden Euro extra beim Gas, die die Verbraucher bzw. die Volkswirtschaft im nächsten Jahr zu stemmen haben. Wie sieht's aus bei der Versorgungssicherheit?
Versorgungssicherheit ist eine beeindruckende Zahl zu sehen, nämlich die Füllstände der Speicher betragen jetzt 99,55% Stand 10.11.2022, also heute. Das hört sich schon sehr, sehr voll an. Vorhin hast du gemeint, es geht sogar noch voller. Du meintest, man könnte es über 100% füllen, wenn man nur genug Druck drauf packt.
Genau, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es war mehr eine Frage, weil man sich jetzt einfach diese 100% nähert, ob wir wirklich am Ende vielleicht sogar über 100% bekommen, weil es ja eine sozusagen Auslegungsgröße ist. Und ja, da habe ich mich gefragt, ob man vielleicht mit ein bisschen mehr Druck vielleicht auch noch ein bisschen mehr einspeichert. Aber das dürften wir dann nächste Woche sehen, wenn jetzt kein Kälteeinbruch kommt, ob wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr einspeichern können.
Gut, dann apropos Versorgungssicherheit, wir haben in den letzten Wochen immer wieder das Thema AKW gehabt, Atomkraft, haben auch begründet, warum in Frankreich einige Kapazitäten nicht am Netz verfügbar sind. Jetzt haben wir eine Nachricht gefunden, die eine weitere Begründung, also neben den tiefen Wasserfüllständen, neben der hohen Temperatur des Wassers, haben wir jetzt eben einen Grund, warum 2,7 Gigawatt in Frankreich ebenfalls nicht am Netz sind. Und das sind Streiks.
Ganz genau. Also hier auch nochmal der Zusammenhang, gerade in dem Stresstest, der für Deutschland durchgeführt wurde, war ja eine wesentliche Größe, die zu Stress führt, die geringe Verfügbarkeit der Kernkraftwerke in Frankreich. Wir hatten ja auch letztes Mal diese schöne Grafik verlinkt, wo man das nochmal im historischen Vergleich sieht, wie viele Kapazitäten normalerweise um diese Jahreszeit zur Verfügung stehen, wie viele es aktuell sind. Und da sieht man schon einen großen Unterschied. Und genau, jetzt kommt eben neben den natürlichen Faktoren, wie du genannt hast, Witterungsbedingungen oder auch einfach aufgeschobene Reparaturarbeiten im Rahmen von Corona, jetzt auch nochmal verschärfend hinzu, dass gestreikt wird. Und dann sind da hier gleich mal drei Blöcke mit den, wie du eben genannt hast, 2,7 Gigawatt nicht am Markt. Aber da ist ja wohl zu hoffen, dass das jetzt nicht ewig dauert und jetzt noch zu zusätzlichen Problemen im Winter führt.
Zweite Nachricht zum Thema Versorgungssicherheit. Das Bundeswirtschaftsministerium verabschiedet sich von dem Plan, drei schwimmende Ölkraftwerke in der Nordsee zu positionieren, um in Phasen geringer Stromproduktion eben hier mit diesen Kraftwerken nachsteuern zu können. Die Pläne wurden oder sind entstanden in der Zeit, als man dachte, dass das AKW in Niedersachsen Ende des Jahres abgeschalten wird. Weil das jetzt nicht mehr so ist, das AKW in Niedersachsen wird ja jetzt weiterlaufen bis April. Im Streckbetrieb hat das Bundeswirtschaftsministerium gesagt, okay, dann brauchen wir auch diese Ölkraftwerksschiffe nicht mehr.
Gut, kommen wir zum Block Klimaschutz. Da passiert ja momentan auch relativ viel in aller Munde, in allen Zeitungen, die COP27. Aber ich denke, wir fangen noch mal kurz mit der deutschen Perspektive an.
Richtig, ein paar Tage vor der COP27 hat der Expertenrat für Klimafragen ein Zwei-Jahres-Gutachten vorgelegt. Dieser Expertenrat, der wurde ins Leben gerufen im Zuge des Klimaschutzgesetzes und die primäre oder eine der Aufgaben ist es, diese Klimaschutz-Sofortprogramme zu kontrollieren, die jetzt dieses Jahr für den Sektor Verkehr und Gebäude vorgelegt worden sind. Und dieser Expertenrat wird jetzt auch alle zwei Jahre ein Gutachten vorlegen, in dem er evaluiert, wie sieht es denn aus, sind wir on track, können wir unsere oder sind wir gerade auf dem Pfad, unsere Klimaziele zu erreichen. Und diesen Bericht hat er zum ersten Mal vorgelegt. Und das Fazit ist, momentan sieht es nicht danach aus. Die Maßnahmen bleiben hinter ihren Erwartungen zurück. Und ein paar Zahlen. Im Betrachtungszeitraum von 2000 bis 2021 gingen die Emissionen in Deutschland um 27% zurück. Und die Hälfte davon ist auf die Energiewirtschaft zurückzuführen. Also wenn man jetzt die Sektoren untereinander betrachtet, ist es quasi das Zugpferd der letzten Jahre. Und weitere Sektoren wie Gebäude, Verkehr und Industrie sind so ein bisschen die Sorgenkinder. Da müssen die durchschnittlichen Minderungsmengen pro Jahr sich deutlich steigern. In der Industrie müsste es sich verzehnfachen. Im Verkehr müsste man 14 mal so viel einsparen im Jahr, im Durchschnitt. Deswegen fordern die Experten hier einen Paradigmenwechsel und nennen beispielsweise eine harte Begrenzung der zulässigen Emissionsmengen.
Gut, und damit kommen wir zur COP27, der großen Klimakonferenz, diesmal ja in Ägypten und gerade gestartet. Deswegen auch noch nicht viel zu berichten, noch keine Ergebnisse, eher so ein bisschen kritische Kommentare im Vorfeld. Was ist aber konkret passiert? Hier gibt es einige Statements aus der Bundesregierung. Der Kanzler hat hier vor allen Dingen für seinen Klimaclub nochmals geworben, der ja damals im Rahmen des G7 bzw. G20-Gipfels diskutiert und vorgestellt wurde. Die offizielle Erklärung, was denn der Klimaclub ist, habe ich jetzt auch nochmal hier mitgebracht auf der Seite der Bundesregierung. Und da steht so schön, der Kern der Initiative ist die kooperative Zusammenarbeit von Ländern, die bei der Transformation voranschreiten wollen. Ein solcher offener und kooperativer Klimaclub soll nach dem Willen der Bundesregierung eine Partnerschaft sein, in dem sich die Staaten auf ambitionierte Klimaziele und entsprechende Maßnahmen verpflichten. Also man sieht, hört sich gut an, aber eigentlich auch nicht so richtig konkret, was dann da passieren soll.
Die Idee dahinter ist einfach, dass sich international Länder zusammentun, also so eine Kooperation der Willigen, um halt verschiedene Maßnahmen auf internationaler Ebene voranzutreiben, richtig?
Genau, also, aber es ist jetzt auch noch nicht konkret, also das zusammen geht's besser, ist an der Idee nicht verkehrt, aber ich glaube, im Klimaschutz ist ja vieles, was eigentlich nur international zu regeln ist, aber ich denke mal, alles, was dem Klimaschutz helfen kann, wird da begrüßt und deswegen ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, hier nochmal Werbung für diesen Klimaclub zu machen, vielleicht entwickelt da sich ja nochmal eine ganz eigene Dynamik. Aus der Bundesregierung auch noch zwei weitere Zitate von unserer Außenministerin Annalena Baerbock. Kam der Kommentar im Rahmen von COP27, dass für sie die Klimakrise weiterhin das wichtigste Sicherheitsthema ist und nicht Russlands Krieg in Europa. Also sie betont nochmal hier die Bedeutung für die Sicherheit und für den Frieden. Und Robert Habeck lässt sich zitieren damit, dass mit weiteren Energie- und Klimapartnerschaften zwischen Industrieländern und dem globalen Süden dieser Prozess vorangetrieben werden soll. Die Weltklimakonferenz bietet das richtige Forum dafür. Und passend dazu wurde ja auch tatsächlich die erste Klimapartnerschaft Deutschlands mit einem lateinamerikanischen Land beschlossen. Und genau hier wird nun eine Zusammenarbeit mit Peru angestrebt und interessanterweise geht es hier auch um die Anpassung an Klimarisiken. Also hier nicht nur die klassischen Themen, wie wir es in den Energiepartnerschaften kennen, gemeinsamer Ausbau von erneuerbaren Energien etc., sondern auch wirklich Geld bereitzustellen. Hier wird die Zahl von 216 Millionen Euro genannt. Hier sich auch auf das Thema Klimawandel vorzubereiten und natürlich einerseits ihn zu vermeiden, aber eben auch hier entsprechende vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen.
Sehr gut. Eine weitere Nachricht, die wir so ein bisschen rausgepickt haben, ist uns aufgefallen in einer Rede von Scholz, auch auf der COP27. Da hat er quasi in einem Nebensatz verkündet, dass die Initiative H2Global ein Budget von 4 Milliarden Euro bekommen wird. Bisher war bekannt, dass diese Initiative mit 900 Millionen Euro ausgestattet ist. Das ist ein ordentlicher Boost, eine mehr als Vervierfachung. Genau, ich glaube, in den letzten Folgen hatten wir erwähnt, dass die Niederlande sich auch ebenfalls an der Finanzierung beteiligen wird. Das ist jetzt noch nicht klar, woher diese zusätzlichen 3 Milliarden kommen. Es ist aber ein Zeichen dafür, dass dieser Mechanismus oder dass man zumindest in diesen Mechanismus hohe Erwartungen setzt und auch zuversichtlich ist, dass er den Wasserstoffmarkthochlauf entscheidend mitgestalten kann.
Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz erklären, was die Idee von H2Global ist.
Die Idee davon ist, dass das Problem beim Wasserstoffhochlauf ist ja, dass der Wasserstoff nicht so billig produziert werden kann, wie aktuell die Verbraucher bereit sind zu zahlen. Also es ist in der Produktion teurer, als der Verbrauch zahlen möchte. Und diese Initiative nutzt ein Doppel-Auktionsmodell. Auf der einen Seite kaufen sie möglichst billig den Wasserstoff ein in Form einer Auktion. Auf der anderen Seite verkaufen sie ihn wieder möglichst teuer. Und diesen Gap, diese Lücke, die aktuell noch besteht, wird dann mit diesen 4 Milliarden dann auch geschlossen.
Genau, das möglichst billig auf der Einkaufsseite ist dann immer noch viel, viel teurer als das möglichst teuer auf der Verkaufsseite.
Richtig.
Genau, muss man erwähnen. Also da gibt es einfach noch diesen großen Gap, wie du richtigerweise sagst. Und vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es in den ersten Runden eben darum geht, hier Wasserstoffderivate, also nicht reinen Wasserstoff einzukaufen, weil hier der Transport beispielsweise bei Ammoniak ja viel einfacher ist.
Ja, aber so ein spannendes Thema, dass wir uns auch überlegt haben, dazu vielleicht eine Nachgehakt-Folge zu machen. Wir haben heute mit einer potenziellen Interviewpartnerin Kontakt aufgenommen und sind sehr zuversichtlich, dass wir da in der nächsten Zeit eine spannende Folge rausbringen können. Wir machen weiter mit der EU. Die EU-Kommission hat einen Entwurf für eine Verordnung veröffentlicht, nämlich mit dem Titel Sofortmaßnahmen zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien. Das ist auf Initiative der EU-Minister geschehen und die Verordnung kann jetzt, ich glaube, es wird morgen, also zu dem Tag unserer Veröffentlichung, dann im Rat nochmal diskutiert und dann auch beschlossen. Das Besondere an Verordnungen ist ja, dass sie direkt in Kraft treten und nicht wie Richtlinien dann durch die Staaten in nationales Gesetz gegossen werden müssen. Die Verordnung wird auch nicht so lange, ich glaube, es wird circa ein Jahr in Kraft sein. Und in diesem Jahr sollen dann die Genehmigungen deutlich beschleunigt werden. Ich habe ein, zwei Beispiele mitgenommen, nämlich wie auch in Deutschland sollen erneuerbare Energieanlagen dann im überragenden öffentlichen Interesse stehen. Daraus folgt dann, wie gesagt, schnellere Genehmigungsverfahren für die Installation von Solaranlagen, nämlich maximal einen Monat. Anlagen werden von der Umweltverträglichkeitsprüfung befreit und es soll eine Genehmigungsfiktion gelten. Das heißt, dass, wenn man keine Rückmeldung dann vom Amt bekommt, eine automatische Genehmigung hat. Also dann, wenn die Frist abgelaufen ist, hat man die Genehmigung dann trotzdem.
Genau, eine weitere internationale Nachricht im Kontext von Energie ist entstanden, als unsere Außenministerin Annalena Baerbock in Kasachstan war und hier unter anderem verkündet hat, dass ein deutsches Büro dort eröffnet wird, um die diplomatischen Beziehungen im Bereich Wasserstoff voranzutreiben. Und insbesondere geht es hier um das große Hyrasia One-Projekt, wo tatsächlich eine 20-Gigawatt-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff installiert werden soll, zusätzlich 40 Gigawatt an Wind- und Photovoltaik installiert werden sollen, bringt in Summe circa 50 Milliarden Investment, also wirklich, wirklich ein großes Projekt. Und es ist so, dass bislang hier ein Investment Agreement unterzeichnet wurde. Die finale Investitionsentscheidung steht dann aber erst 2026 aus. Und ja, Deutschland ist da mit an Bord.
Sehr schön. Dann haben wir noch zwei Lesetipps zum Schluss. Zum einen die Studie mit voller Leistung aus der Energiekrise von Agora Energiewende. Sie beschreiben da ein Investitionspaket über circa 90 Milliarden Euro für die Inflationsbekämpfung. Und die Logik dahinter ist, dass man mit dieser Investitionsoffensive in erneuerbare Energien und Energieeffizienz die fossile Energiekrise strukturell überwinden kann, so die Energiepreise sinken und dadurch dann die Inflation gehemmt wird. Und da unterscheiden sie dann 15 Milliarden für Fachkräfte und Behörden, 20 Milliarden für die Energiewirtschaft etc. etc. Das könnt ihr gerne nachlesen in unseren Shownotes.
Genau. Jemand, der auch sagt, wir müssen mehr in beispielsweise Wärmepumpenausbau investieren und zwar sehr, sehr schnell, ist die IEA und zwar in ihrem neuen Bericht, auch hier in den Shownotes verlinkt, Never too early to prepare for next winter. Und hier geht es darum, dass geschaut wird, wie sieht der Gasmarkt insbesondere im nächsten Jahr aus. Hier wird nochmal schön aufgedröselt. Natürlich aktueller Speicherstand, der ist gut bekannt, aber eben diese zusätzlichen Mengen, die durch LNG nächstes Jahr beschafft werden könnten. Und da sind so ein paar interessante Zahlen, wie beispielsweise, dass das weltweite LNG-Angebot 2023 vermutlich nur um 20 Milliarden Kubikmeter zunimmt. Also ist eine schöne Summe, es nimmt zu, aber es ist nicht so viel. Und für die europäische Sicht ist vor allen Dingen relevant, wie stark die Nachfrage in China sich dann wieder erholt, weil die war in diesem Jahr sehr rückläufig. Deswegen hatte Europa mehr oder weniger eigentlich nur die Chance, diese zusätzlichen Mengen zu beschaffen. Und sie kommen dann unterm Strich darauf, dass eigentlich sogar Mengen fehlen, insbesondere weil ja eben jetzt nochmal deutlich weniger aus Russland nächstes Jahr kommen werden. Und sie in der einfachen Rechnung sagen, ja, mehr oder weniger könnten dann 30 Milliarden Kubikmeter fehlen, um die Speicher voll zu machen. Also, dass wir die dann nur halb voll kriegen könnten, dann hätten wir wirklich ein Problem. Dann haben wir auch wieder hohe Preise. Und auch hier sagen sie eigentlich, neben den LNG-Terminals, die wir bauen, aber die dann vielleicht gar nicht im vollen Umfang genutzt werden können, weil einfach das weltweite Angebot nicht da ist, ist es vor allen Dingen wichtig, weg von der Gasnachfrage zu kommen, indem man entsprechend hier Alternativen schafft, wie beispielsweise noch verstärkterer Ausbau von Wärmepumpen.
Sehr schön. Das soll es gewesen sein für heute. Wir haben uns gedacht, dass wir nochmal erwähnen, dass wir uns extrem über jede Art von Bewertungen, Kommentare freuen, über Rückmeldungen. Wir freuen uns natürlich, wenn es gute Bewertungen sind, aber auch über konstruktives Feedback freuen wir uns. Und dann würde ich sagen, haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.